Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Laura, wo bist du, die gerade das erzählt hat? Zu dem fällt mir gerade auf, ich habe ein Buch gelesen, da hat jemand davon erzählt, dass er mit Freunden manchmal eine Zeit lang eine Aktion gemacht hat, immer, wer schafft es, der Menschenfurcht ins Angesicht zu spucken? Haben sie so, ne? Diese Menschenfurcht, die so oft kommt, ne? Dann haben sie immer so diesen Wettbewerb, wer hat wieder was zu erzählen, wo der Menschenfurcht ins Angesicht gespuckt hat und sagt, du kannst mich mal, ich erzähle von Jesus, ich bete für jemanden. Genau, schöner Wettbewerb. Wer fühlt sich stark für diesen Wettbewerb, der Menschenfurcht ins Gesicht zu spucken? Ja? Wer fühlt sich dafür gerüstet? Stark? Ja. Heute Abend noch, Annaberg? Ja? Sehr schön, es waren 3 Hände. Ich meine, es ist nicht schlecht. Mensch, ich will predigen. Warte mal, das kommt gleich. Das sind die Prediger, die wollen immer schon so zack, zack. Das wäre meine nächste Frage. Also die erste Frage, fühlst du dich stark? Die zweite Frage, wer ist stark zu sowas? Jetzt müssten alle Hände hoch, aber lass mal, okay. Das ist genau die Unterscheidung, an der wir oft scheitern. Wir fühlen uns schwach und wir denken, wir sind auch schwach. Wir haben klapprige Knie, zittrige Knie und denken, wir haben sie wirklich. Ne? Ich bin begeistert, wie nüchtern Jesus unser Leben immer wieder betrachtet und auch seine Jünger betrachtet hat, auch Paulus. Paulus hat ihm sein Leid geklagt. Wir wissen ja nicht direkt, um was es ging. Paulus hat 3-mal zum Herrn gefleht, dass er diesen Stachel aus seinem Fleisch nimmt und so weiter und so fort. Und Jesus sagt einfach nur, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist in deiner Schwachheit mächtig. Ich bin bei dir. Mose. Als Mose mit Gott oder Gott mit Mose, je nachdem, über die Berufung von Mose verhandelt haben. Da hat Mose nur Schwäche gesehen gegenüber diesen Pharao, was soll er denn ausrichten? Am Ende fragt Mose, wer bin ich denn, dass du mich dorthin sendest? Und da fängt Gott nie an, mit ihm zu reden, Mensch, du bist so stark und du hast doch so viele Gaben und was ich mit dir alles schon gemacht habe. Gott sagt einfach nur, ich bin bei dir. Punkt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst. Gefühle sind schön. Vorhin haben wir gesungen, du bist doch der Herr meiner Gefühle oder so. Ne? Gefühle sind schön, aber oft trügerisch auch. Und es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst. Bei Jesus gibt es Kraft. Immer jetzt. Jesus hat mal zu einem Freund gesagt, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Mit anderen Worten, selig sind diejenigen und die gehen siegreich durchs Leben, die fest daran glauben, dass Gott ihnen Kraft zur Verfügung stellt. Auch wenn sie es überhaupt gar nicht sehen. Auch wenn sie es nicht fühlen. Pfeif drauf. Du musst es nicht sehen, aber du wirst es erfahren. Und deswegen ist das so meine Frage an dich, du musst jetzt keine Hand mehr heben, ne? Aber bist du stark? Ich habe lange damit gerungen, in meinem Leben gegen diese Gefühle der Unzulänglichkeit, der Gefühle, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen oder wenn ich, warum, was kann ich schon ausrichten? Als ich so 15, 16, 17, wie alt muss ich mal jetzt nachdenken, so lange her. Also vielleicht 16, 17 Jahre alt war, fing ich an, so bei Rüstzeiten mitzuarbeiten. Und da wurde ich gefragt, ob ich seelsorgerliche Gespräche führen würde. Und da gab es so Listen, da konnte man eintragen, stand mein Name, Frank, so heiße ich, und durften sich dahinter Leute eintragen, dass sie mit mir reden wollten. Da habe ich mich versteckt, so lange, bis sie sich jemand anders gesucht hatten. Das hat funktioniert. Ja, wer bin ich denn? Ich habe mich einfach schwach gefühlt. Ich habe mich nicht fähig gefühlt, jemandem was zu sagen. Und ich habe auch nicht lang geglaubt, dass Gott durch mich was sagen will. Ich habe dann irgendwann 3 Tipps nur nebenbei für einen Seelsorger gehört. 3 Tipps, mit denen kannst du als Seelsorger gut arbeiten. Der erste Tipp ist, lauf nicht weg, wenn jemand zu dir kommt. Der zweite Tipp ist, widerstehe dem Drang in dir, denjenigen zu jemandem zu verweisen, der doch viel besser ist als du. Und der dritte Tipp, das war der hilfreichste, versuch nie zu helfen. Am Ende des seelsorglichen Gesprächs soll einfach nur dein Ziel sein, dass die Sehnsucht nach Jesus in diesen Menschen größer ist als vorher. Weil er unser Helfer ist. Das nur nebenbei. Die Bibel erzählt von jemandem, der genau mit derselben Geschichte gerungen hat. Mit dieser Schwäche, die er sieht, und mit der Stärke, die Gott ihm zuspricht. Aus eigener Kraft kämpfen oder auf Gottes Weise mit Gottes Kraft. An der eigenen Schwäche verzweifeln oder auf Gottes Stärke vertrauen. Der Mann heißt Gideon. Der lebte vor 3000 Jahren. Der war ein Israelit, sein Volk, das war 400 Jahre lang versklavt in Ägypten. Die meisten von euch werden die Geschichten kennen. Und eines Tages sind dann diese Israeliten dort geflohen unter Gottes Anleitung. Gott hatte ihnen einen Anführer geschickt, den Mose. Der hat Israel herausgeführt. Sie lebten nach diesem Auszug aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste, bevor sie dann irgendwann in das verheißene Land, das versprochene Land eingezogen sind, Kanaan. Und zu der Zeit von Gideon, da lebten die schon einige Zeit dort in diesem Kanaan. Und es war auch alles anfangs gut. Aber seit 7 Jahren, jetzt wo diese Geschichte von Gideon einsetzt, seit 7 Jahren machten die Midianiter ihnen das Leben zur Hölle. Alle Erträge auf den Feldern und Plantagen, die wurden ständig abgeerntet von den Midianitern. Das war so, die Israeliten haben die Felder bestellt. Die haben alles getan, damit was wächst, haben es gepflegt. Und wenn Ernte war, kamen die Midianiter. Die Israeliten, die sind in irgendwelche Felsspalten, in Höhlen geflüchtet. Die Midianiter haben geerntet, geerntet, geerntet. Und dann sind die wieder weggerannt, sind wieder abgehauen, die Midianiter. Die Israeliten haben geheult, haben gehungert, haben ihre Felder wieder bestellt. Und dann kamen die Midianiter aber wieder. Und das ging 7 Jahre so. Die Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Warum hatten die Israeliten keine Kraft, sich gegen diese Midianiter zu wehren? Die Bibel gibt eine deutliche Antwort. Israel war nicht mehr ungeteilten Herzens bei Gott. Ihre Liebe und ihre Furcht, ihre Verehrung, ihre Anbetung, ihre Hingabe, die war geteilt. Die war geteilt zwischen Gott, ihrem Yahweh, wie wir es gerade gesungen haben, und Baal. Baal, das war so ein Götze, der für die Fruchtbarkeit zuständig war damals. Und Gott akzeptiert aber keine halbherzige Liebe. Gott will dich ganz. Ein Freund hat mal ein Lied geschrieben, dass ich steige ganz ein oder lass es ganz sein. Wenn du halbherzig bist, kommst du bei Gott nicht an. Gott hatte sich ja auf diesen 40 Jahren, als er Israel aus Ägypten rausgeführt hat, als ein hervorragender Reiseleiter erwiesen. Gott hat jeden Tag fürs Lunchpaket gesorgt. Da gab es Manna, lag früh auf der Erde, abends gab es Wachteln, gab es ein bisschen Fleisch dazu. Und dann gab es auch einen Felsen, der immer da war und da gab es Wasser draus. War täglich alles da. Jetzt in Kanaan brauchten die aber keinen Reiseleiter Gott mehr, der ihnen das Lunchpaket schmiert. Was brauchten sie jetzt? Jetzt brauchten sie Fruchtbarkeit. Die brauchten fruchtbares Vieh und die brauchten fruchtbare Felder. Und sie wussten ja, hier in Kanaan, da wird für die Fruchtbarkeit Baal verehrt. Und da dachten sie, da machen wir es doch so. Gott, Jahwe, vergessen wir natürlich nicht. Wir sind doch keine undankbaren Leute. Der hat uns in der Vergangenheit geholfen. Aber wenn es um das Thema Fruchtbarkeit geht, dass wir Karriere machen bei uns, dass es richtig vorwärts geht in unserem Leben, dass wir erfolgreich sind, dann vertrauen wir diesem Baal und beten dem an und opfern denen ein paar Tiere und ein paar Kinder vielleicht auch. Aber liebe Freunde, Gott kann mit Halbherzigkeit nichts anfangen. Er will dich ganz. Deine ganze Hingabe, deine ganze Liebe, dein ganzes Vertrauen, deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Ehrfurcht. Denn nur dann kann er dir seinen vollen Segen geben. Nur dann gibt er dir seine volle Kraft und erfährst du das, was er an Fülle hat. Israel ging halbherzig mit Gott um und der zog sich deswegen zurück. Die Folge war, Israel hatte keine Kraft mehr, sich gegen die Midianiter zu wehren. Und die überfielen das Land und die konnten plündern. Und das ist meine Frage an dich, was plündert dein Leben? Was raubt dir die Kraft? Was raubt dir die Nerven? Oder was raubt dir den Schlaf? Was nimmt dir die Freude am Leben? Oder was lässt deinen Mut sinken? Und was ist das Problem dahinter? Was ist der eigentliche Grund dahinter? Meine Frau, die hat Medizin studiert. Gibt es hier einen Medizinmann oder Medizinmannfrau unter uns? Ja? Studierst du gerade Ärztin schon? Ah, okay. Meine Frau hat da Medizin studiert in Dresden. Und das ist ein übelartiges Studium. Ich ziehe einen Hut vor jedem, der das macht. Weil du musst alles auswendig lernen, so ein Menschen, was da alles drinsteckt, an Nerven, an Zellen und Zeugs. Und das Studium, das sah bei meiner Frau so aus, dass sie ab und zu in der Uni war, sonst hat sie gelernt, gebüffelt, ohne Ende. 8 Stunden, 9 Stunden am Tag sich Zeug in den Schädel gehämmert. Und eines Tages, die kam ich in unser Wohnzimmer, die hatte gerade wieder 7, 8 Stunden gelernt und die saß auf unserem Sofa und hat geheult. Und dann sagte sie mir, Frank, ich kann nicht mehr. Das hat alles keinen Sinn. Ich brauche die Prüfung am Freitag gar nicht zu schreiben. Ich falle sowieso durch. Amen, habe ich gesagt. Nee, habe ich natürlich nie gesagt. Wir haben uns dann hingesetzt und das getan, was wir als Christen tun dürfen. Mit Gott reden. Es gibt so eine Devise, oder eine Regel unter Christen, die heißt, erst beten, dann denken. Also wenn dich eine Sorge auf dich einprasselt, wenn irgendwas dich herausfordert, erst beten, dann denken. Weil wenn du erst denkst, denkst du erst alle Unmöglichkeiten durch und am Ende, wenn nichts mehr hilft, sagst du, jetzt muss man erstmal noch beten. Also erst beten, dann denken. Durften wir dort machen und wir haben Jesus das gesagt, was uns zur Not macht. Und dann ist, eigentlich können wir sagen, dann ist was Erstaunliches passiert, aber es ist nicht erstaunlich, weil es die Normalität ist, wenn jemand mit Gott redet. Gott hat geredet. Auf eine Art und Weise, damals war es so, dass er uns Bibelverse in unserem Herzen wach gemacht hat, die wir schon mal gehört haben, die wir mal gelesen haben und so weiter. Bibelverse. Worte wie, meine Kraft ist doch in den Schwachen mächtig. Alle eure Sorge werft auf mich. Wenn ihr einen Mangel habt, dann fülle ich ihn aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und so weiter und so fort. Und nach einiger Zeit stand meine Frau auf, ihre Augen immer noch voller Tränen, aber ihr Gesicht fing an zu strahlen. Sie sagte mir, Frank, warum bin ich denn immer noch so dumm? Das weiß ich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Ganz sensibel. Hat gesagt, Frank, warum bin ich eigentlich immer noch so dumm? Jesus ist doch stark in mir. Ich muss das Studium doch nicht aus eigener Kraft schaffen. Wenn Jesus will, dass ich Ärztin werde, dann wird er mich durch diese Prüfung bringen. Und wenn er nicht will, dass ich Ärztin werde, dann fliege ich lieber gleich bei dieser Prüfung durch, dann kann ich gleich fragen, was soll es denn anderes sein? Ist das logisch? Und warum hat sich meine Frau Sorgen gemacht? Das Problem meiner Frau war doch nicht das Studium. Das Problem war ihr halbherziges Vertrauen auf Gott. Und ich darf davon erzählen, hat es mir erlaubt. Also nicht, dass er denkt, wie redet der über seine Frau? Aber das war das Problem. Sie hat zu viel auf ihre Kraft, oder besser gesagt auf ihre Schwäche geschaut. Und das war dann natürlich die Folgen. Keine Nerven, keine Kraft, keine Freude, viele Tränen. Was plündert dein Leben? Und was ist der Grund dahinter? Die Israeliten dachten, die Midianiter sind ihr Problem. Ihr Problem war aber ihr halbherziges Vertrauen auf Gott. Und nach 7 Jahren haben sie angefangen, wieder zu Jahwe zu schreien von ganzem Herzen. Und Gott gab 2 Antworten. Die erste Antwort, die war nicht sehr freundlich, aber war: Ein Prophet kam und ließ ausrichten, Israel, ihr seid selber schuld. Ihr habt euch auf nichts verlassen, also auf Götzen, das sind nichts. Und wer sich auf nichts verlässt, hat am Ende nichts. Nichts zu essen, haben sie erlebt. Die zweite Antwort, die war freundlicher: Gott beruft Gideon und der soll Israel von den Midianitern befreien und zur Erweckung beitragen in Israel. Noch ein Wort zu Gideon. Es ist ja vielleicht bekannt, dass Gott sich im seltensten Fall für seine Aufgaben Helden heraussucht. Mit denen, die sich auf ihre Kraft was einbilden, kann Gott selten was anfangen. Deswegen ist mir das sehr sympathisch, was du erzählt hast. Du bist erstmal an diesem Mann vorbeigelaufen. Das ist mir auch schon oft passiert. Und wie oft dachte ich, heute reiße ich die Welt ein für Jesus, heute, zack, und nichts. Ne? Ist nicht schlimm. Geh ruhig an allen, die Hilfe brauchen, vorbei, solange du nochmal umdrehst. Mit denen, die sich auf ihre Kraft was einbilden, kann Gott nichts anfangen. Gott sucht sich nicht die Starken und Gideon ist ein Beweis dafür. Der war auf den ersten Blick alles andere als geeignet für diese Aufgabe. Gideon schreibt selber in der Bibel, er kam aus der am wenigsten angesehensten Familie aus seinem Stamm, Manasse, ne? Die am geringsten angesehene Familie. Musst du dir vorstellen, wenn es in deiner Nachbarschaft eine Familie gibt, auf die jeder runterschaut und wo jeder sagt, die Mutter ist schon nichts, der Vater ist nichts, die Kinder werden auch nichts. Es ist das Letzte. Ne? Wenn das jemand über eine Familie denkt, das wäre die Familie von Gideon gewesen. Meine Familie ist die geringste in Manasse, sagt er. Und wie soll dieser Wicht ganz Israel zum Krieg führen? Jemand, der nichts gilt, geht zu allen und sagt, ich gehe euch von weg, wir ziehen in den Krieg. Und alle sagen, hier. Und dann geht es noch darum, Gideon war der Jüngste in seiner Familie. Damals galt das Recht des Stärkeren. Wer ist hier ältester Sohn in seiner Familie? Der Sohn. Hey, ihr hattet es gut. Ihr hattet es damals. Ihr durftet es sagen, die Leute müssen es machen. Wer ist der Jüngste? Armes Schwein. Weißt du, der Gideon, der hatte lauter ältere Brüder. Lag allein, wenn der Gideon zu seinen älteren Brüdern gegangen wäre, hätte gesagt, Jungs, Freunde, Brüder, heute machen wir das. Hätten die zu ihm gesagt, komm, geh zum Mutti Kuchen backen. Der hatte nichts zu melden. Und selbst wenn seine Idee gut gewesen wäre, die wurde abgelehnt, weil sie nicht vom Älteren kam. Und jetzt soll dieser Jüngste, der zu Hause in der Familie schon nichts gilt, obwohl das die geringste Familie ist, ne? Aber selbst unter den Geringsten gibt es immer noch einen Geringeren. Auch im Knast, wenn du dort bist, alles Verbrecher, aber es gibt ganz Schlimme dort. Ne? Weil du selbst, wir brauchen immer eine Hierarchie, damit wir uns besser fühlen als andere. Und er war halt leider am unteren Ende der Hierarchie und hat sich schlechter gefühlt als alle anderen, Gideon. Und Gott hat sich ihn ausgesucht. Glaube nie, dass du zu schwach bist, um von Jesus gebraucht zu werden. Glaube nie, dass du zu unerfahren bist im Glauben, als dass Jesus durch dich segnet. Das müssen wir zu unserer Schande, zur Schande der langjährigen Christen sagen. Die besten Missionare und Evangelisten sind die, die sich gerade zu Jesus bekehrt haben. Die haben das meiste Feuer, scheint mir manchmal. Wisst ihr, aus theologischer Sicht, die wissen nichts. Nichts wissen die, außer dass Jesus rettet. Das reicht. Und dann fangen wir an, uns so einen Wasserkopf an Wissen anzuhäufen und werden lahm. Ne? Nichts gegen Wissen, nichts gegen Theologie. Aber glaube nie, dass du zu unerfahren bist, als dass Jesus durch dich wirken will. Glaube nie, dass du zu alt bist, als dass Jesus durch dich nochmal loslegen kann. Glaube nie, dass du zu jung bist oder dass du ein zu großer Sünder bist, als dass Jesus durch dich. Meine Zeit, Mose hat jemanden umgebracht. Ich meine, du sollst jetzt niemanden umbringen. Aber, ey, das war ein Mörder. Und dann kannst du durchgehen durch die ganze Geschichte. Glaube nie, dass du zu irgendwas auch immer bist, als dass Jesus es liebt, durch dich diese Welt zu verändern. Nicht nur irgendwann. Manchmal denkt man ja auch, ja, ich brauche vielleicht noch ein, zwei Jahre, dann bin ich richtig fit und noch oder drei. Das denkst du ein Leben lang. Und dann irgendwann stirbst du halt. Jetzt, heute. Jesus liebt es, durch dich andere zu segnen. Die meisten Leute, die wir aus der Bibel als Vorbilder kennen, die waren auf den ersten Blick alles andere als Helden. Und wenn du denen ihre Nachbarn gefragt hättest, die hätten dir so manches erzählen können, warum die keine Vorbilder sind. Aber die hatten Jesus im Herzen. Und er hat ihnen ihre Schuld vergeben, auch wenn sie damals vielleicht nicht Jesus gesagt hätten. Die wussten, wer Gott ist. Gottes Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und wer das erlebt, der erlebt Herrliches. Da ist ein Rollstuhlfahrer und Seelsorger für Leute, die auf zwei gesunden Beinen durch das Leben gehen, aber nicht mit dem Leben zurechtkommen. Weil da finden Kinder und Erwachsene Kraft und Zurüstung am Bett einer alten, kranken, bettlägerischen Frau, weil die nicht über ihre Krankheit und ihre Schwäche jammert, obwohl sie Schmerz hat, sondern jeder, der zu ihr kommt, kriegt Ermutigung, kriegt ein ermutigendes Wort, kriegt ein Gebet ab. Kriegt einen Segen ab. Und ein Arzt hat erzählt, dass er zu so einer kranken, bettlägerischen Christin jeden Morgen geht, damit er das Gejammer den restlichen Tag bei den anderen Patienten ertragen kann. Da geht er erstmal morgens zu der hin, weil er diese Erfrischung braucht. Glaube nie, dass du, was weiß ich, zu krank oder was auch immer bist, als dass Jesus dich gebrauchen will. Da wird durch ein 14-jähriges behindertes Mädchen ihre ganze Verwandtschaft zu Jesus geführt. Dieses Mädel, das hat am Konfirmandenunterricht teilgenommen. Der Pfarrer hat schon gesagt, das bringt nichts. Die ist behindert, die kann sich doch nichts merken, die kriegt nichts mit. Doch, die hat was mitgekriegt. In 2 Jahren hat sie sich einen Bibelvers gemerkt. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51, Davids Bußpsalm. Diesen Vers hat sie sich gemerkt. Und den hat sie jeden Abend gebetet, hat sie sich vor ihr Bett hingekniet, jeden Abend gebetet. Nach einem Jahr haben sich ihre Cousinen mit hingekniet, gebetet. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Dann kamen die Eltern von der Cousine dazu. Denk nie, dass du vielleicht zu wenig Bibelverse gelernt hättest. Es ist immer gut, lern Bibelverse, oh, lern bitte. Aber denk nie, dass du noch zu wenig gelernt hättest, als dass Jesus dich gebrauchen will. Das Mädel kannte nur einen und sonst nichts. Und Jesus hat sie gebraucht, sein Reich auszubreiten. Was wird Gott durch dich tun? Sagen wir mal, heute Abend noch. Oder am Montag. Noch ein bisschen Bedenkzeit. Was wird Gott durch dich tun? Bist du heiß darauf? Entschuldigung, unter Jugendlichen darf man das sagen, oder Eltern vielleicht nicht, aber die Eltern. Bist du heiß darauf, was Gott mit dir am Montag macht? Was er durch dich tut auf deiner Arbeitsstelle? Das heißt nicht unbedingt, dass du das alles sehen musst. Das meiste vielleicht oder viel von dem, was Gott durch uns tut, sehen wir gar nicht. Oder hören es erst viel später. In meinem Hauskreis ist eine Krankenschwester. In meinem Hauskreis sind eigentlich nur Krankenschwestern. Es ist so unappetitlich. Weißt du, wenn die vor dem Hauskreis erstmal noch alles erzählen müssen, was die Woche über war. Es sind 2 Ärzte, 4, 5 Krankenschwestern, waren mal 3 Musiker, von denen ist nur noch einer übrig, ich. Und so. Und die hat auf einer Hochzeit von einem Brautpaar, von einem Ehepaar gespielt, das sie gar nicht kannte. Irgendjemand hat sie dort eingeladen, da hat sie dort gesungen, tiralala, tiralala. Und dann erzählt die Braut jemand anderem über diese Frau aus meinem Hauskreis, dass das die einzige Krankenschwester war, die sie damals auf dieser Station nicht gedisst hat, nicht runtergemacht hat. Nämlich die Braut war eine Ärztin und die war damals in ihrem praktischen Jahr. Und die haben nie miteinander geredet. Jetzt danach, 8 Jahre danach durfte sie sehen, wow, diese Ärztin hat einen Segen abbekommen. Und nach 8 Jahren hat dann die Ärztin auch erfahren, dass das mit Gott zu tun hat. Bist du heiß darauf? Was passiert? Ich muss ehrlich gestehen, manchmal lebe ich einfach so dahin und denke, ja, Gott sorgt schon für mich, für das, was ich brauche, aber Gott will viel mehr. Gott will für die sorgen, mit denen du zusammen bist. Und Jesus hat mal gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn du schon gar nicht erwartest, dass Jesus durch dich was tut, was soll er denn machen, wenn da gar kein Glauben ist? Deswegen ermutige ich dich. Glaub lieber zu viel. Ich sage manchmal zu Jesus, Jesus, ich will lieber irgendwann vor dir stehen und du musst zu mir sagen, ah, lieber Frank, du hast mir einfach zu viel zugetraut. Aber ich will nicht vor Gott stehen und der muss sagen, Frank, hättest du mir nur mal zugetraut, was ich alles durch dich tun wollte? Hättest du nur mal geglaubt, dass ich wirklich durch dich ein Segen sein will? Und ich glaube, das Erste wird nie passieren, ne? Dass man Gott zu viel zutrauen kann. Aber ich mache dir Mut, mit deinem Herzen einen Bund zu schließen und sagen, Herz, du traust Gott zu. Du traust ihm zu. So, zurück zu Gideon. Der hatte nichts, der galt nichts, der war nichts, der fühlte sich als nichts. Und dennoch beruft ihn Gott und gab ihm einen Auftrag. Der soll kämpfen. Gott sagt zu Gideon, dass er die Armee von Israel zusammenrufen soll und Krieg führen. Und Gideon macht seinen Job hervorragend. Der bringt 32.000 Soldaten zusammen. Es waren gewiss immer noch weniger als die Feinde, aber immerhin 32.000 Soldaten. Und was macht Gott? Der sagt zu Gideon, das sind mir zu viele. Originalton von der Bibel. Wer das mitlesen will, steht übrigens im Richter 7, Richterbuch, Kapitel 7, Vers 2. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Gott wusste Bescheid. Israel würde bei einem Sieg sich selber auf die Schulter klopfen und denken, hey, das haben wir wieder gut gekriegt. Wir hatten zwar nur Gabeln und Rechen, aber wir haben sie alle niedergemacht. Und 2-mal musste Gott dem Gideon reinreden, bis schließlich noch 300 Soldaten übrig waren. Als Erstes durften alle gehen, die Angst hatten. Ich wäre der Erste gewesen. Natürlich. nach Hause, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, nichts wie ab. Und von den restlichen 10.000 durften dann nochmal 9.700 gehen. Da hatte Gideon schon mal eine halbwegs kampfbereite Mannschaft zusammen. Auch wenn es dann nicht mehr 32.000 waren, aber es waren immerhin 10.000, die sagten, ich habe keine Angst. Was kannst du mit 10.000 mutigen Leuten alles anstellen? Und selbst die sind zu viel. Und Gott sagt, lass sie gehen, vertraue auf mich und nicht auf die. Und der Gipfel, Gott nahm ihnen auch noch die Waffen ab. Sie sollten ihre Schwerter weglegen und dafür bekamen sie eine Posaune und einen Tonkrug und eine Fackel. Schön. So ein kleiner Posaunenchor gegen eine Armee. Na, und jeder, ich denke auch heute, jeder wird nachvollziehen können, warum diese 300 Soldaten die Hosen voll hatten. Nur Gott versteht es nicht, nur Gott kann es nicht nachvollziehen. Und Gott kann es auch nicht nachvollziehen, warum du dich schwach fühlst. Er pfeift auf dein Gefühl. Er weiß genau, dass uns nichts Besseres passieren kann, als dass uns alle eigene Kraft flöten geht. Oder zumindest das Vertrauen auf alle eigene Kraft flöten geht. Denn dann kann er stark durch uns handeln. Gott weiß, dass uns nichts Besseres passieren kann, als dass wir uns nichts mehr auf unsere eigene Kraft einbilden können. Ich weiß, also ich für mich, ich will nicht erst alle meine Kraft verlieren. Ne? Ich will lieber jetzt schon sagen, okay, Jesus, danke für alle Gaben, die du mir gegeben hast, aber ich vertraue nicht darauf, sondern ich vertraue auf dich. Und mit seiner Kraft gehen wir dann von Sieg zu Sieg. Gideon und sein kleiner Posaunenchor haben den Kampf dann gewonnen. Kannst du in der Bibel nachlesen. Besser gesagt, Gott hat für sie gekämpft und dann gewonnen. Und alle 300 Soldaten haben eine herrliche Erfahrung gemacht. Nämlich, Gott ist nicht angewiesen auf meine Kraft. Aber er kämpft gerne mit mir. Er ist nicht angewiesen auf meine Kraft, aber er kämpft gerne mit mir und siegt gerne mit mir. Und ich darf mich auf seine Kraft verlassen. Nächste Frage, hättest du dein Schwert weggelegt? Stell das vor, 180.000 Feinde, bist unter die Zähne bewaffnet, frische Kanonen dabei oder was auch immer, was die damals hatten, Steinschleudern, ne, und Messer, Speere und so. Und jetzt stehst du da mit... Jetzt nochmal, wer von euch hätte sein Schwert damals weggelegt? Okay. Wieder 3-4 Hände, nicht schlecht, gut. Was sind deine Schwerter in deinen täglichen Kämpfen? Machen wir einen kleinen Sprung wieder. Was sind die Schwerter in deinen täglichen Kämpfen? Also jeder von uns kämpft sich ja irgendwie durch seinen Alltag. Manches Schwert heißt Egoismus, dass ich an mich denke und den anderen sei es halt egal. Oder bei anderen heißt das Schwert Frust ablassen an anderen. Bei anderen heißt das Schwert sich auf Kosten anderer ein gutes Gefühl machen, nämlich indem man jemanden anderen abwertet, dann wertet man sich sozusagen auf, ne, dann steht er unter mir und ich bin ein bisschen höher. Ein anderes Schwert kann vielleicht heißen, bei Erwachsenen, dass sie auf Kosten der eigenen Familie arbeiten oder dass man sich mit Arbeit seinen Wert, seinen Sinn erkämpft. Ein anderes Schwert heißt Schönheit, ne, dass ich mir durch Schönheit meinen Wert erkämpfe. Nichts gegen Schönheit, ne? Ein anderes Schwert heißt beleidigt tun, wenn mich jemand kritisiert. Wir könnten jetzt, wenn wir so die Ehrlichkeit hätten, die Offenheit voneinander und die nächsten 3-5 Stunden unsere Schwerter so aufzählen. Ich belasse es mal bei einem. Bei einem Schwert aus meinen ehelichen Kämpfen. Ich bin verheiratet, heißt das. Ich habe eine Frau, 2 Kinder und wer verheiratet ist, weiß, da gibt es manchmal Dinge auszufechten. Ganz banales Beispiel, meine Frau und ich, wir hatten uns gestritten. Und wir waren damals in Zingst am Urlaub, das ist an der Ostsee, und hatten vor, nach Kap Arkona zu fahren. Das ist auf Rügen. War jemand schon mal auf Kap Arkona? Ja, schön dort, nicht schlecht. Und wir hatten uns direkt vor der Abfahrt gestritten. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was es ging, aber es war so, dass ich verletzt war, meine Frau auch. Und was machen Männer, wenn sie sich mit ihren Frauen streiten oder mit ihrer Frau? Was machen Männer? Sie ziehen sich in ihre Höhle zurück. Das Problem an diesem Tag, meine Frau saß mitten in meiner Höhle. Die Höhle ist zum Beispiel ein Hobbykeller, in den sich der Mann zurückzieht, ne, oder so irgendwo. Wir saßen im Auto nebeneinander. 2,5 Stunden fährst du zum Kackbarkhuna. 2,5 Stunden. Nach einer Stunde habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so richtig beten. also ich kann gar nicht beten. Und ich dachte, ja, es hängt wahrscheinlich mit meiner Frau zusammen. Und dem Streit. Und weil ich dann auch wusste, dass Jesus dieses Dummgetue nicht so schön findet, habe ich innerlich Jesus gefragt in meinem Herzen, Jesus, was kann denn passieren, dass das besser wird? Mit meiner Frau und mir und jetzt und hier und so. Und da kam ein Gedanke, wo ich, manchmal ist man sich ja nicht sicher, ist das jetzt Gott, der redet, aber da war ich 100% sicher, auch jetzt, das war Gott. Weil das war ein Gedanke, auf den kommt ein Mann selber nicht. Und zwar war in meinem Herzen sofort der Gedanke, du solltest ganz schnell mit deiner Frau reden. Und ich dachte nur, reden? Ich wüsste nicht, was ich dir gerade zu erzählen hätte. Dann ging die ganze Fahrt schweigsam weiter. Ich hab geschwiegen. Wir hatten einen furchtbaren Tag am Kap Arkona. Ich muss da nochmal hinfahren. Ich habe nichts. Es war einfach schlimm. Am nächsten Morgen, also ich habe dann auch nicht das befolgt, was Jesus sagt, nämlich lasst die Sonne über euren Zorn nicht untergehen. Habe ich auch nicht gemacht. Ne? Ich konnte gut schlafen, meine Frau nicht. Am nächsten Morgen beim Frühstück, Luft immer noch dick. Und dann das nächste Problem, eigentlich soll ich ja als Mann sein, ne, der auch meiner Frau vorsteht, mit auf sie zugeht. Ne? Meine Frau musste zu mir kommen und sagen, Frank, wir müssen noch mal reden. Mhm. Und dann hat sie einen Satz gesagt und der hat mein Herz zerbrochen. Der hat gesagt, Frank, wenn du doch nur mal mit mir geredet hättest. Weißt du, da will Gott mir mein Schwert, das Schweigen in der Ehe, das Schweigen der Männer, da will Gott mir dieses Schwert. Okay. Manche Witze bereut man, weil dann gelacht wird an Stellen, wo man eigentlich mal ernst sein will. Also so, da wollte Gott mir mein Schwert aus der Hand nehmen. Und ich schweige meine Frau an. Und er wollte mir das Schwert aus der Hand nehmen, sagen, red einfach mal mit ihr. Und was mache ich? Ich sage, nein, ich habe Erfahrung mit meinem Schwert. Ich hau alles kurz und klein. Wenn du doch einfach nur mal mit mir geredet hättest. Gott wollte mein Schwert aus der Hand nehmen und mir einfach seine Posaune geben. Mal mit meiner Frau reden. Aber ich wollte nicht schwach sein. Ne? Ich wollte nicht diese Schwäche riskieren, mit meiner Frau reden. Dabei hat Gott mir nur seine Stärke angeboten. Hat mir meiner Frau gesagt, wie ich meine Frau wieder gewinne. Erinnert euch noch, warum Gott die meisten Soldaten heimgeschickt hat und warum er ihnen die Schwerter weggenommen hat? Ich lese nochmal vor. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gott will nicht mal, dass du dich als Ehemann dann später oder auch jetzt rühmst und sagst, ich krieg meine Ehe gut hin. Nicht mal das will Gott. Sondern Gott will, dass wir ihm die Ehre geben und sagen, du kriegst unsere Ehe gut hin. Ich weiß nicht, wie du es mit Gott hältst, ob du schon mit Gott lebst, die meisten vielleicht ja oder vielleicht nicht. Aber wenn du auf etwas anderes als allein auf Gott vertraust, nur auf ihn, dann kannst du bei Gottes Hilfe, nicht Gottes Hilfe unbedingt erwarten. Es gibt so einen blöden Spruch, der heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das kannst du vergessen. Gideon hat das Gegenteil erlebt und so ist Gott. Das heißt nicht, dass du tatenlos daneben stehst. Hey, diese 300 Soldaten, die mussten mit ihren Posaunen und Fackelkrügen die mussten erstmal auf diese Feinde zugehen. Und die mussten sich um dieses ganze Heerlager stellen. 300 Leute um so ein Heerlager, da steht, was weiß ich, alle 50, alle 100 Meter steht da einer. Und da muss ich erstmal allein hinstellen. Und ich kenne das, allein irgendwo zu stehen. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal ganz alleine an deiner Schule. Einziger Christ in deiner Klasse. Du stehst ganz alleine da. Und Gott sagt, ja, weil ich dich dorthin gestellt habe. Mit meiner Posaune. Mit meiner Kraft. Nicht tatenlos da. Wir müssen durch so manches durch. Aber mit Gott. Und Gideon und seine 300 Leute, die mussten losrennen. Die mussten auf die Feinde zugehen, aber nicht mit ihren Schwertern, sondern im Vertrauen auf Gott. Und Gott hat Gideon und seinen Leuten alles genommen, womit sie sich hätten selber helfen können. Warum hat er es gemacht? Damit sie sich auf ihre eigene Kraft nichts einbilden, sondern alle Ehre allein Gott. Die Bibel sagt mal, Jesaja 40, Vers 29, Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ich lese nochmal. Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Was ist das wichtigste Wort in dem ganzen Bibelvers? Das Wort genug. Weil genug ist genug. Da braucht es nicht mehr. Genug. Glaubst du auch, dass Gott dir genug Kraft gegeben hat, um durch dich zu wirken? Dass Gottes Gegenwart auf deinem Leben genug ruht, damit Frucht durch dein Leben entsteht? Bei Jesus ist alle Kraft verfügbar. Und wir brauchen sie lediglich demütig annehmen. Ich lese da noch einen Vers vor von diesem Paulus, kam vorhin schon mal. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine Frau, die hatte eben die Nachricht bekommen, dass ihr Mann in 3 Monaten stirbt. Die Ärzte hatten diese Prognose gestellt. Sie ist selber arbeitslos. Der Mann war der einzige Verdiener in der Familie. Und damit war jetzt Schluss. Und der eine oder andere wird vielleicht das Ausmaß der Verzweiflung nachvollziehen können, was in dieser Frau war. Und sie kam gerade aus dem Krankenhaus, wo ihr die Nachricht mitgeteilt worden ist. Und sie kommt zu Hause an und die Waschmaschine war gerade fertig mit der Trommelwäsche. Und sie geht in den Wäschegarten und will Wäsche aufhängen und sie bückt sich in diesen Wäschekorb hinein und hebt so ein Kleidungsstück an. Und ist voller Verzweiflung. Voller Verzweiflung darüber, wie soll das weitergehen, Jesus? Wie, bitteschön, soll das weitergehen? Und dann sagt sie, dann habe ich das Kleidungsstück an die Wäscheleine gehängt, habe zum Himmel geschaut und dachte, aber die Bibel sagt doch, dass Jesus alle Zeit bei uns ist. Und dann holt sie das nächste Kleidungsstück und bückt sich in diese Verzweiflung, kommt wieder über sie drüber und sie sagt, aber das ist vorbei, wer soll Geld verdienen, das ist aus, der stirbt. Und dann hängt das nächste Kleidungsstück an die Wäscheleine und sagt, aber die Bibel sagt doch, Gott hat alles unter Kontrolle. Und so bückt die sich in Verzweiflung, richtet sich auf, voller Hoffnung, bückt sich in Verzweiflung, richtet sich, bis der Wäschekorb leer ist. Und liebe Freunde, das ist unser Leben, das ist die Entscheidung, die wir haben. Worauf schaust du? Auf das, was dich runterzieht, auf deine Probleme, auf die Mutlosigkeit in dir, auf die Menschenfurcht? Oder schaust du zum Himmel, auf Jesus, auf das, was er dir versprochen hat, auf das, was er in dich hineingelegt hat? Und genau das ist der Kampf, den wir führen, uns, die Entscheidung, die wir treffen. Wollen wir auf das sehen, was uns vor Augen ist, oder auf das, was Gott in uns hineingelegt hat? Und genau das war auch der Kampf von Gideon damals. Gideon musste doch nicht gegen die Midianiter kämpfen. Gideon musste gegen sein Herz kämpfen, das sich auf sein Schwert verlassen wollte, auf die vielen tausend Leute verlassen wollte, auf sein Herz, das voller Entmutigung war. Dagegen musste er kämpfen. Und als er diesen Kampf gewonnen hatte, dass sein Herz wieder voll auf Gott verlässt, da hatte er den Krieg gewonnen, da waren die Midianiter besiegt. Und deswegen jetzt zum Schluss 2 Fragen an dich. In welchen Herausforderungen und Kämpfen stehst du? Was sind die Dinge, die dich mutlos machen? Was sind die Dinge, die dich umtreiben? Und die 2. Frage ist, mit welchen Waffen kämpfst du? Vielleicht ist ja auch jemand hier unter uns, der sagt, mein Schwert, mit dem ich durchs Leben gehe, wenn ich ehrlich bin, mein Schwert sind eigentlich meine Argumente gegen Gott. Mein Schwert sind meine Vorbehalte gegen Gott. Das, warum ich mich lieber nicht auf ihn einlassen sollte. Mein Schwert sind vielleicht diese ganzen Dinge, die ich immer vorbringe, die mir wichtiger sind als Gott. Und vielleicht ist es dann für dich heute Abend dran, dieses Schwert abzulegen. Weil Gott genauso zu dir heute, wie damals zu diesen Leuten von Gideon sagt, leg dein Schwert ab. Leg deine Vorbehalte mir gegenüber ab. Leg deine ganzen Argumente, die du mir zu dir zurechtgezimmert hast, gegen mich. Leg's ab. Und wenn es dir so geht, möchte ich gerne jetzt für dich beten. Jesus, ich danke dir sehr für diesen Abend, für diese Zeit hier, die wir mit dir haben und miteinander. Und ich danke dir, dass du auch heute derselbe Gott bist, wie zu jeder Zeit, voller Kraft und voller Stärke, die du gerne auf uns legst, in unser Leben gibst. Und dass du genauso mächtig bist und genauso treu wie damals, dass du genauso eine große Liebe zu uns hast, wie du so eine riesige Liebe zu deinem Volk Israel hattest und sie herausgezogen hast aus dieser Not. Und Herr Jesus, du kennst die Schwerter, mit denen wir kämpfen. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, wo wir mit eigener Kraft vorwärts gehen und nicht auf dich vertrauen. Und du siehst auch diejenigen oder denjenigen unter uns, der in seiner Hand ein Schwert hält, was so Argumente gegen dich sind. Und ich bitte dich, dass du ganz deutlich, besonders in sein Leben, in ihr Leben sprichst. Auf eine Art und Weise, auf die Folgen sie gerne die Hände öffnen und sagen, ich lege dieses Schwert ab und ich nehme dich in Empfang, Jesus. Amen.